Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio. Und immer wenn es Bing macht, dann wissen Sie, draussen in dem Auto, in dem Büro, beim Arbeiten, vielleicht ein bisschen beim Ausruhen, einfach beim Aktiv Radio hören. Immer mit den interessantesten Gästen. Aktiv Radio Interview heute mit dem Oliver Benz. Der Oliver Benz, Jahrgang 1995. Jetzt, wenn wir darüber reden, was er macht, ist er eigentlich noch ein Jungspund. Gehörst du eigentlich schon zur Generation Z?
Ganz knapp, ja. Hallo miteinander, zuerst einmal. Ja, 1995 ist das erste Jahr, wo Generation Z eigentlich anfängt. Aber ich sehe mich eigentlich nicht so wirklich zugehörend.
Ist Generation Z das, wo man so generell darüber erzählt? Sie wollen nur noch 60% arbeiten, aber 100% verdienen. Sie möchten möglichst gut versichert sein, aber möglichst wenig zahlen dafür. Und eigentlich, wenn es ums Zahlen geht, wollen sie lieber die anderen zahlen.
Ja, es klingt für mich eher nach links, aber ja.
Ja, ist Generation Z denn links?
Ja, also ich glaube nicht, nein. Also man sieht es ja auch in Deutschland zum Beispiel. Oder? Ich meine, die AfD ist dort die stärkste Partei bei den Jungen. Oder gehört zu den Stärksten. Also ich glaube nicht, dass die Generation Z so links ist, wie man meint. Aber es gibt eine kleine Minderheit, halt, die sehr laut ist. Oder? Und das sind die, die man immer davon gehört.
Du bist Präsident vom Team Freiheit. Team, eigentlich mehr ein englischer Ausdruck, das muss man natürlich heute haben, oder? Das geht nicht mehr, oder?
Richtig.
Was wäre die deutsche Übersetzung davon, vom Team Freiheit?
Ja, Kader, Gruppe.
Ja, das Team ist ja nicht unbedingt nur ein Kader, ja, oder?
Kommt drauf an, Nationalelf schon. Das ist auch ein Kader, oder?
Okay, okay. Und Freiheit, oder?
Ja.
Ist das ein politisches Mandat, das du hier ausführst, oder ist das eine reine Herzensangelegenheit, wo man ab und zu irgendetwas macht? Was ist das Team Freiheit tatsächlich?
Ja, es ist eine Kampagnenorganisation, hauptsächlich so für FDP- und SVP-Kreise. Also das war ein Andenken. Entstanden ist es in der Pandemie. Also wir haben eine Stopp-Lockdown-Petition gestartet. Und die hat 250'000 Leute erreicht, oder? Also 250'000 Leute haben unterschrieben. Und ja, mittlerweile haben wir dann gesagt, wir müssen aus diesen E-Mail-Adressen müssen wir etwas machen. Oder? Das kann ich auch nicht nur einfach nur versanden. Und darum ist dann das Team Freiheit daraus entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht nur noch auf Corona gehen, sondern wir möchten auch uns breiter aufstellen, eben bürgerliche Themen ansprechen und auch vor allem den Bürgerlichen helfen bei der Mobilisierung.
Wenn man das hört, mal Team Freiheit. Und nachher sagen junge Leute, ja, wir sind FDP und SVP nahe. Mhm. Und wir sind mit dem Lockdown gar nicht einverstanden gewesen. Wir haben den eigentlich bekämpft. Gehörst du da zu einer absoluten und totalen Minderheit? Also wenn ich jetzt einen Trichter mir vorstelle, jetzt sage ich, ich kämpfe für die FDP und die SVP, dann ist der Trichter eigentlich schon mal gegeben. Und nachher sagst du, ja, ich kämpfe für die Freiheit und Freiheit vom Staat ein bisschen weit, dass der Staat nicht überhand nimmt. Dann wird der Richter ein bisschen enger. Und dann kommt noch das letzte Lockdown-Initiative. Also man tut im Prinzip allen Wissenschaftlern und Politikern, die dafür waren, und Bundesrat und Blick und Tagesanzeiger und allen zusammen widersprechen. Und tut da Forderungen aufstellen. Das heisst, zuletzt ist nur noch, wie bei einem Richter, ganz ein dünnes Röhrchen. Kann man eigentlich unter dieser Prämisse heute irgendetwas erreichen?
Ich denke schon. Also die Politikwissenschaft sagt ja zum Beispiel ganz klar, dass der Wähleranteil oder der potenzielle Wähleranteil rechts von der Mitte am grössten ist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir eigentlich möchten bedienen. Weil ich meine, wenn der Durchschnittsschweizer ist eher bürgerlich, ist eher ein bisschen konservativer, also vielleicht nicht stockkonservativ, aber doch eher ein bisschen auf der konservativen Seite. Und ich glaube, da hat es viel Potenzial, auch für uns und auch allgemein für bürgerliche Parteien.
Aber irgendwie haben sich ja die Bürgerlichen überhaupt nicht können durchsetzen. Also wir haben einen Zeitgeist und der Zeitgeist ist, plötzlich ist Gender wahnsinnig wichtig geworden. Also es würde ja glaube ich niemand, ich hoffe es einmal nicht sagen, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau. Und wenn das vorhanden ist, soll das korrigiert werden, aber auf eine natürliche Art. Und nicht auf eine natürliche Art, wo man sich jeden Tag ärgern muss darüber. Aber wahrscheinlich Frauen und Männer. Also das ist eine Zeitgeistproblematik. Und vermutlich haben die Bürgerlichen die Zeitgeistproblematik lange gar nicht ernst genommen. Und die Minderheiten haben Zeit gehabt, um das wirklich aufzubauen, haben die Medien zum Teil können gewinnen für sich. Also kann man nicht sagen, die Bürgerlichen, also das ist jetzt nur ein kleiner Teil, aber haben eigentlich schändlich versagt in den letzten 20, 30 Jahren.
Das würde ich unterschreiben, ja. Also es gibt ja den Begriff vom Marsch durch die Institutionen, oder? Und der ist der Linken ziemlich klar gelungen, aus meiner Sicht. Das hat ja angefangen in den 50er Jahren, oder? Und hat sich bis heute durchgesetzt. Und heute sehen wir einfach die Früchte, oder, von dem Ganzen. Ja, das ist die Frage, wie willst du damit umgehen, oder? Als bürgerliche Partei oder als bürgerlichen Akteur. Ich glaube, uns fehlt ein bisschen das Narrativ. Also wir haben Kontrollen über das Narrativ verloren. Und das haben wir vollkommen den Linken überlassen. Sie können gute Geschichten erzählen, sie können gut sagen, ey, wir müssen da für den Armen einstehen zum Beispiel. Oder? Immer der kleine Mann, der da von den bösen Kapitalisten unterdrückt wird und ausgebeutet wird. Das ist eine Geschichte, die man einfach erzählen kann.
Aber weißt du, wenn wir vielleicht schnell zurückkumpeln, sie sind halt schon erfolgreich. Also du sagst jetzt, sie sollen Geschichten erzählen. Nehmen wir an der AHV, die 13. AHV. Die ist durchgeboxt worden mit Bravour, ohne dass die ja gestimmt haben, gewusst haben, wie wird das Ding finanziert.
Genau,
ja. Also mir ist das wurscht, jetzt bin ich auch mal dran, oder? Alle anderen kommen auch Geld über und jetzt, Judy Hui, also gehört ein bisschen korruptives Geld, ja auch mehr von dem vielen Geld, das da umeinander schwirrt. Oder? Und auch dort haben die Bürgerlichen total versagt. Mit einem Minimum hat man vielleicht den Bürger das näher bringen können, wer finanziert das halt. Und dann hat man auch im Prinzip verpasst, zum Überlegen, es gibt einfach mega viele ältere Leute. Und da gibt es ganz viele, die jetzt gleich ins AV-Alter kommen und sagen, ist ja noch cool, oder? Komme ich 13. AV. Mit dem gehe ich ganz locker in die Ferien.
Genau, ja. Das ist eben die Problematik, die ich vorher angesprochen habe. Oder? Wir können die Geschichte nicht mehr erzählen. Also, wer finanziert das? Es ist schlussendlich eben, sind immer die nächsten Generationen.
Aber warum machst du dort überhaupt mit? Oder? Wenn du sagst, wir können die Geschichte gar nicht mehr erzählen, es lässt uns gar niemand mehr zu, es passiert sowieso, also, was muss passieren. Oder?
Nein, gar nicht. Ich sage, wir sind schlecht im Job. Also wir könnten viel besser sein oder wir sollten viel besser sein.
Aber solange du schlecht im Job bist, solange wirst du keinen Erfolg haben.
Das ist ja so. Und darum sage ich ja, wir müssen da ein bisschen Nachhilfe.
Und das macht ihr jetzt im Team Freiheit?
Ich gebe mir Mühe, ja.
Und wem gibst du so Nachhilfe ein mit dem Team Freiheit?
Ja, bis jetzt noch niemand. Hat sich noch niemand eingetragen im Kurs.
Aber ihr habt ja ziemlich viele eingeschriebene, treue Vereinsmitglieder. Sind ihr ein Verein?
Jawohl, ja. Privater Verein.
Also mit Statuten und anderem und
dran. Jawohl, ja.
Und von diesem Verein bist du jetzt im Moment Präsident.
Genau.
Und das sind wie viele Leute, die da eingeschrieben sind bei euch?
Also wirklich Mitglied sind es jetzt etwa 50.
Also oder? 50 Leute?
Ja.
Das ist ja einfach schlichtweg einfach nicht einmal ein Nasenwasser.
Ja, nein, eben darum sage ich, also wie viel wichtiger für uns sind die Abonnenten, die sogenannten Fans, oder? Weil sie sind eigentlich unser Klientel, oder? Sie,
also, wir ansprechen. Also kann man sagen, die 50 sind eigentlich die Journalisten, die eine Zeitung machen, und die anderen Fans sind die, die Zeitungen bekommen.
Genau, ja.
Aber die machen nicht aktiv mit.
Die Fans? Ja. Nein, sie können Mitglied werden und aktiv werden.
Dann wären es 51 nachher.
Genau, ja.
Das wäre ja nicht schlecht. Genau. Und wie viel kommen euch in Versand über?
Jetzt sind es 200'000.
Also 200'000 Leute, die von euch hören. Wenn du so etwas rauslässt, hast du auch Feedback von deinen Fans. Aber weißt du, jetzt Hand aufs Herz. Ich habe schon mit Leuten von der SRG geredet und was sagen du, was in Wirklichkeit Feedback fast null. Also wir machen irgendeine Sendung, null. Der Franz Fischlin, der lange Tagesschau-Sprecher war, hat uns zum Beispiel gesagt, weißt, eigentlich konnte ich machen bei der Tagesschau, was ich wollte. Ich habe kein Feedback bekommen. Am Schluss waren immer alle zufrieden mit mir. Von dem Moment an, wo ich gekündigt habe, wo ich gesagt habe, ich gehe weg, hat es geragelt, oder? Und hat es gehagelt. Also, der Schweizer ist ja enorm passiv, am Schluss auf der linken und auf der rechten Seite, um einfach mal zu kommunizieren und jemandem ein Kompliment zu machen. Wie ist das, wenn du jetzt 200'000 Nachrichten rauslässt? Also, geht eine Kontroverse los?
Kann sein,
oder? Schreiben sie zurück und sagen, Oliver, cool, dass du das jetzt erzählt hast. Ich bin genau deiner Meinung. Und hast mir vielleicht noch irgendeine Unterlage, die ich weiterverteilen kann? Was passiert tatsächlich bei so einem Aussand?
Mhm. Also du bist halt sehr durchzogen. Ich meine, bei 200'000 Leuten kann man ja nicht erwarten, dass alle gleicher Meinung sind. Und das merken wir auch dann an den Mails, die zurückkommen. Es gibt Leute, die sagen, ah, super, da hat jemand endlich mal etwas Richtiges gesagt, oder das gehört mir viel zu wenig. Und da gibt es aber auch Leute, die sagen, oh, jetzt, ich muss das jetzt deabonnieren, es geht ja gar nicht, was er da erzählt. Es gibt wirklich beides. Oder?
Aber was passiert mehrheitlich? Schweigende Mehrheit wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, das schon, ja. Ich meine, auf 200'000, eben, dann hast du Öffnungsraten von 40-60%, oder? Ich sage, du bist vielleicht bei 100'000, was wirklich lesen oder aufmachen. Und dann was, pro Verteilung bekommen wir etwa, weiss nicht, jetzt etwa 20 E-Mails. Das ist nicht viel, aber auch nicht extrem wenig.
Was ist die Grundidee vom Team Freiheit? Das ist im Prinzip Initiativen zu lancieren oder zu unterstützen?
Unterschriften sammeln hauptsächlich, ja.
Also ihr seid eine professionelle Unterschriftensammlungsfirma? Ja,
professionell, nein, aber nicht, wir sind keine Firma, wir sind ein Verein.
Also ich kann mir nicht die 5 Franken über pro Unterschrift
haben. Nein. Also wir sind ja eigentlich hauptsächlich spendenfinanziert. Aber eben, um die ganze IT am Laufen zu halten, die wir 1,50 Franken pro Unterschrift verlangen, oder?
Okay, also nicht schlecht, oder? Also da sind wir jetzt voll ins Wespennest getrampelt, oder? Das sind ja professionelle Firmen, die zum Teil angefangen haben, Unterschriften zu sammeln, ohne dass der Initiant das überhaupt gewusst hat. Und dann sind sie so gegangen und gesagt, lass mal, wir hätten dann noch 15'000 Unterschriften, wir hätten gerne so und so viel Geld dafür. Und sonst kommst du die Unterschriften nicht durch.
Gut, so Sachen würde ich natürlich nicht machen. Weil wir arbeiten halt auch mit den Komitees zusammen. Also sie können das wie eine Art buchen. Und dann... ja, und dann machen wir einen Mailversand machen und dann, je nachdem, wie viele Unterschriften dass wir gesammelt haben, so werden wir dann nach Leistung entlohnt.
Aber und die Unterschriftensammlung ist ja jetzt ganz verpönt worden. Oder? Mm-hmm. Wir hatten einen riesen Skandal, wo man gemerkt hat, dass Unterschriften gefälscht sind worden. Mm-hmm. Oder? Dass von einer Initiative sind Unterschriften auf die andere überkopiert worden. Also furchtbar, Sachen, die man nie gedacht hätte. Es ist jetzt mal ein Schnitt gemacht worden, indem man sagt, alles, was jetzt läuft im Moment, ist halt jetzt gültig. Und die Unterschriften werden gezählt und wir wollen jetzt die Initiative vors Volk bringen. Wir wollen jetzt nicht das noch einmal relancieren, aber in Zukunft wird man ja diesen Unterschriften mega gut auf die Finger schauen. Wie garantierst du, dass deine Unterschriften super sind, denn, wo ihr sammelt?
Also ich muss da ziemlich unterscheiden, weil es ist ein riesen Wirbel gemacht worden um die Geschichte. Und es ist auch viele Sachen miteinander vermischt worden, die einfach nicht zusammengehören. Weil der grosse Skandal ist ja eigentlich, dass ein Privater einen anderen Privaten übers Ohr gehauen hat. Das ist eigentlich das Problem, oder?
Ja, wäre es besser, man hätte den Staat übers Ohr gehauen.
Nein, aber das wäre schlimmer gewesen. Das wäre viel schlimmer gewesen, oder? Weil dann hätten die Leute vielleicht das Vertrauen in unsere Demokratie verloren. Also in die Professionalität von unseren Behörden.
Genau, also toll ist ja, dass man sagen kann, Unterschriften sammeln ist das eine. Mhm. Und das führt ja nur zu einer Volksbefragung. Und das Volk befragen ist eigentlich nie schlecht.
Nein, gar nicht.
Genau. Also insofern haben die gefälschten Unterschriften zwar zu etwas geführt, dass es eine Volksbefragung gegeben hat, was es vielleicht sonst nicht gegeben hätte.
Also das stimmt ja nicht. Es hat's ja die Komitees haben es ja gemerkt. Und darum ist ja die Geschichte auch rausgekommen.
Nein, man ist ja nicht sicher ganz genau, was passiert ist in der Vergangenheit. Das weiß man nicht. Da hat man keine Ahnung,
ja, aber man
weiss. Wie viele Initiativen das standgekommen sind wegen gefälschten Unterschriften. Das bringt auch nichts, das mit rückwärts zu untersuchen, aber das ist ein schwieriges Problem. Oliver Benz, du bist eigentlich nicht Politiker, hast du gesagt, und du tust auch das Team Freiheit nicht professionell führen, sondern du hast ganz einen anderen Job. Du hast nämlich noch einen 60-Stunden-Job nebendurch. Dir und deinen Geschwistern gehören 2 Restaurants.
Jawohl.
Das eine Restaurant ist Zunder in Winterthur und das andere ist Restaurant Stähli Buck. Das ist im Thurgau.
Jawohl.
Das hat man wahrscheinlich Stähli Buck, oder wie
sagt man? Stähli, der Stähli Buck. Manchmal abkürzt einfach der Stähli.
Du bist ein echter Winterthur.
Jawohl, also in Winterthur geboren.
Geboren geblieben und du wohnst schon in Winterthur?
Jawohl.
Nie mehr weg von Winterthur?
Nein, also mal schauen, wenn die Steuern weiter raufgehen, dann muss ich es überlegen.
Ja, die Frage ist, woher du willst, schon. Es wird fast nicht möglich zu flüchten. du sagst, die Teamfreiheit ist eine nationale Organisation. Also, ich verstehe mich nicht als reine Zürcher, also, sondern national. Aber wenn ich jetzt euch ein Komitee anschaue, der Leroy Berchtold, Zürich, du, Winterthur, nachher der Mick Biesutz ist Birmesdorf, der Samuel Lütolf ist Küsnacht. Das tönt alles schwer nach Zürich. Wo sind da die Berner und Genfer und Engadiner in Graubünden? Wo sind die alle?
Der Vizepräsident ist ja vom Kanton Schweiz.
Ah, Entschuldigung, ja genau.
Er ist
aber er ist nicht so weit weg. Okay. Ja, also, nein, du hast mich jetzt verwünscht, das Schwur. Ja, genau. Das ist völlig falsch.
Ja, nein, also eben, wir sind national tätig. Heisst aber eben nicht, dass wir alle von verschiedensten Kantonen kommen, das stimmt. Weil angefangen hat die ganze Geschichte in Zürich, oder? Mit dem Leroy Bechtold. Und darum sind wir momentan auch sehr stark vertreten in Zürich, oder? Aber das ist nicht etwas, wo wir eigentlich weiterbehalten wollen, oder? Das ist etwas, wo wir daran arbeiten, dass wir das ein bisschen verbreitern können.
Also ich könnte den Berner Quote einführen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Das wäre doch noch etwas mit einem Stern zwischendrin, oder?
Genau, ja. Das wär natürlich super. Ich weiss zwar nicht, ob dann unsere Abonnenten nicht gerade Deabonnement machen würden.
Kann man das deabonnieren?
Natürlich.
Ein Knopf durch Peng, oder muss ich eine lange Geschichte ablassen?
In jedem Mail unten dran hat es so ein... Ich möchte das nicht mehr erhalten.
Und was passiert denn?
Ja, und dann müssen wir das einfach rausnehmen. Also es gibt einen Automatismus.
Wird es automatisch rausgenommen oder ist es noch Handarbeit nachher zum Rausnehmen?
Ja. Nein, es ist automatisiert.
Also adieu, tschüss. Ja. Also ihr könnt ja vermutlich technisch das nicht selber am Leben erhalten, sondern ihr habt irgendwie eine professionelle Geschichte,
jawohl, genau.
Wo ihr euch einmietet.
Genau, ja.
Und, aber ihr wisst halt selber nicht so ganz genau, ob die brav sind und von den Daten her das Zeug auch wirklich alles weglöschen oder nicht.
Das geht, also doch. Ich habe jede Woche eine Präsidiumssitzung. Und die von der IT sind auch immer dort. Also, wir kennen uns da ziemlich
gut. Ja, die von der IT schon, aber ich nehme an, dass euer System irgendein internationales System ist, zum Newsletters verteilen etc.
Ja, ja, und
die Daten sind ja dort hinterlegt und da weißt du nicht genau, was sie behalten und was sie nicht.
Das kann ich nicht kontrollieren. Ja.
Das ist
ja
das Thema. Daten wird immer wieder schlimmer. Wir sind immer wieder mehr überwacht. Wenn ich jetzt als Team Freiheit denke, was ist da eure Position? Also wenn die SBB Kameras in den Bahnhöfen aufstellt, wenn die SBB die Handys braucht, damit du kannst in einen Zug einsteigen und wieder aussteigen, ohne dass du ein Billett lösen musst. Aber das bedeutet natürlich, dass brutale Schlimmspuren hinterlässt. Was sagt ihr zu der Datenerfassung, die heute passiert?
Es ist halt immer ein Unterschied, oder? Ob es jetzt, also zum Beispiel Google oder so, tut ja deine Daten speichern. Es ist immer die Frage, ist es ein Privaten oder ist es der Staat? Oder? Und jetzt gerade bei der SBB ist es jetzt schwierig, weil sie sind ja staatsnäher Betrieb oder ja, fast ein Staatsbetrieb, kann man sagen. Und dort wird es halt schwierig, oder? Weil wenn es jetzt einfach ein privater Anbieter wäre, dann kann man sagen, ja, du tust ja sagen, ich akzeptiere die Bedingungen, oder? Und dann kannst du die Daten geben. Aber immer wenn der Staat mitmischt, wird es halt schwierig. Oder? Und da muss man halt schauen, dass Grundrechte, vor allem auch auf Privatsphäre, eingehalten werden. Oder? Und da braucht es einfach Strukturen, die man zum Glück kennt in der Schweiz, wo das sicherstellen.
Also du glaubst, Grundrechte sind in der Schweiz noch aufrechterhalten?
Größtenteils sicher, ja. Also es kommt immer darauf an, wie, mit was man es vergleicht. Oder? Aber relativ gesehen würde ich sagen, geht es uns in der Schweiz noch am besten, international.
Also es geht uns am besten von allen Schlechten.
Ja, genau.
Wenn wir schnell auf Grundrechte draufgucken, dann haben wir ja eine Judikative. Also wenn ich etwas Dummes mache, dann muss ich vor einen Richter. Ja. Und der entscheidet nachher, ob das wirklich dumm war oder nicht. Und dann habe ich sogar noch die Möglichkeit, wenn ich mit dem Richter nicht einverstanden bin, das weiterzuziehen. Wir haben eine Exekutive, das ist dort, wo wirklich gehandelt wird. Also wo die ganze Beamtenschaft innen ist und mithilft, dass unser Land läuft. Und da haben wir ja noch die Judikative haben wir gehabt, da haben wir noch die Legislative, also die Gesetze. Und jetzt sage ich dir etwas, 90-95% von sämtlichen Strafbefehlen in der Schweiz werden durch die Staatsanwaltschaft gemacht. Und der grösste Teil wird einfach gezahlt. Also das ist im Prinzip, das sind die Rechnungen. Also wenn jetzt das Vergehen nicht so, wenn wir sagen, nicht so staatstragend ist, dann darf die Staatsanwaltschaft das. Dann kann sie selber sagen, das kostet 3'000 Franken Buß und du darfst 2 Jahre lang nicht mehr Böses machen, sonst wird es dann noch teurer. Und die Staatsanwaltschaft ist ja an der Exekutive angehängt. Also das sind Beamte, die für den Staat arbeiten und letztendlich nachher die Daten sollte der Gericht zuführen. Aber wenn wir sagen, 95% von sämtlichen Strafbefehlen, was gibt in der Schweiz, werden eigentlich exekutiv ausgeführt. Als ich das gelesen habe, hat mich das erschreckt. Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Oder? Das darf einfach nicht sein. Also man hat so viele Fälle, dass das Gericht das eigentlich nicht mehr wahrnehmen konnte, dass sie gesagt haben, uns verjagt es. Wir müssen irgendeine Lösung haben. Und das hat man dann nachher nicht gemacht, indem man den Bürger ein bisschen gesenkelt hat und gesagt, hört auf, jeden Nachbarschaftsstreit vor einen Richter zu bringen. Nein, man ist wieder gegangen und hat wieder gewaltige Ausbauten gemacht, und zwar auf der Seite von der Staatsanwaltschaften, damit dort die Aber Tausende von Strafbefehlen können gefällt werden. Aber nochmal, die gehören nicht zum Richter, sondern die gehören zur Exekutive. Und das ist doch eine mega Ritzung an der Freiheit, oder?
Ja, schon. Das ist immer ein bisschen das Problem, oder? Woher kommt das? Oder? Es kommt immer vom Bürger aus selber, also von ihm selber. Das heisst, er macht eine Anzeige. Oder? Wie ist das Gleiche mit den Gesundheitskosten? Er geht ja zum Arzt. Oder? Und vielleicht müsste er gar nicht, aber trotzdem geht er. Oder? Das sind einfach die Sachen. Das verteuert halt alles. Oder? Und bei der Staatsanwaltschaft führt das zu mehr Arbeit, wo dann auch muss gezahlt werden. Oder? Das schafft niemand gratis.
Aber das ist ja das Hauptargument an und für sich von der Beamtenschaft. Dass sie sagt, wir wollen gar nicht unbedingt. Wir wollen ja gar nicht immer ein Großteil vom Wachstum vom Bruttosozialprodukt sein in der Schweiz. Ja. Sondern da bist ja du mir gegenüber, der die Frage stellst, bist nämlich die Schuld, indem du bist abstimmen und du hast das Gesetz gemacht. Sage ich ja eh nicht, aber sag ich ja nicht, wurscht, ob du es gemacht hast, aber die Mehrheit hat es wollen. Das heisst, es sind noch mehr Aufgaben auf uns übertragen worden. Und damit ist das so eine Huhn-Ei-Diskussion. Oder? Ja. Also die Beamtenschaft gibt eigentlich am Bürger die Schuld, dass das notwendig ist. Mhm. Und der Bürger sagt, das ist ja gestört, oder, wie die gewachsen sind.
Genau, ja.
Also, ich weiss einfach nicht, wie kann man das noch retten?
Ja, es muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Und da komme ich vielleicht nochmal zurück auf den Punkt, den ich vorher gesagt habe, mit dem Narrativ. Oder? Weil wir müssen wirklich einfach den Leuten wieder erzählen, was das heisst, also dass Abstimmungen und Wahlen Konsequenzen haben. Oder? Man muss können einsehen, dass jeder Schritt, den der Staat mehr muss machen muss, den Bürger mehr kostet. Und je mehr du selber kannst machen, desto weniger musst du schlussendlich dann ausgeben für den Staat, oder? Und das Grundbewusstsein muss wieder viel mehr Einzug halten.
Aber ist es jetzt nicht fast ein frommer Wunsch, oder? Das wäre wie wenn die Eva den Äpfel nicht gepflückt hätte vom Baum, dann wären wir heute noch im Paradies.
Ja, das hat sie
aber gemacht. Aber ist die Wellen, oder? Es gibt ja eine Wellen und dann gibt es eine Monsterwelle, oder? Sind wir nicht in einer Monsterwelle drin, wo du zwar vor die Wellen herstehst und sagst, eigentlich ist das nicht in der Ordnung, dass du Wellen jetzt kommst. Und dann macht es bumm und dann bist du einfach weg.
Ja, oder? Man muss die Wellen einfach brechen.
Sehr gut. Und jetzt frage ich dich, wie machen wir das?
Eben, ich finde, also darum gibt es die Freiheit auch. Wir müssen zusammenstehen, also alle Bürgerlichen müssen zusammenstehen. Und zwar eben miteinander zusammenarbeiten. Die Linken schaffen das ja auch. Und wie anders geht es nicht. Oder? Wir müssen koordinierte Kampagnen führen. Wir müssen auch eine gemeinsame Geschichte erzählen.
Damit, genau. Das klingt ja alles wunderbar. Also, weißt, wenn ich Politiker vis-à-vis habe, dann klingt das genau gleich. Oder? Die weichen mir aus meinen Fragen und so weiter. Und dann sind sie 10 Minuten lang reden und dann weiss ich selber nicht mehr, was ich gefragt habe. Und das klingt bei dir fast ein bisschen ähnlich. Wir müssen die Wellen brechen. Ich stelle mir das jetzt vor. Weißt? Du schickst mich dort von die Monsterwelle und sagst, hey Daniel, gang du jetzt die Wellen brechen. Und dann machst du bumm und dann bin ich fort. Wir sind von den Grundrechten sind wir übergegangen, eigentlich fast zur Staatsquote, indem wir gesagt haben, wir haben ein definitives Problem, wo wir das belegen können, dass wir eine Ritzung haben, einen Bruch von der urdemokratischen Aufteilung, in die dreifache Aufteilung und sogar, dass eine Exekutive nie mehr darf sagen, was darf ich und was darf ich nicht, sondern sie ist ausführend und sie hat sich als Gesetz zu halten. Oder? Aber wenn sie nachher interpretierend wird und sagt, du bist jetzt ein Böse gewesen, aber du bist der Meinung, ich bin nicht so ein Böse gewesen und trotzdem zahlst du die Buße nach, weil du sagst, ja, es gibt einen riesen Ärger, ich muss einen Anwalt holen und so weiter. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Dann kommen wir rüber zur Staatsquote. Und das ist ja wieder die Diskussion, wie gross ist der Staat? Was muss der für mich leisten? Muss ich mir jetzt nur einfach bitte die Strasse fegen vor dem Haus, damit ich eine saubere Schuhe behalte und mehr will ich gar nicht haben von dem? Oder sind es die 99,9% weiteren Aufgaben, die eben wirklich halt staatstragend wichtig sind und wenn der Staat die eben nicht mehr wahrnimmt, dann habe ich ein Riesenproblem und zwar 24 Stunden. Ich meine, wollen wir das überhaupt brechen und können wir die Staatsquoten überhaupt brechen? Ich glaube, ihr sagt von 55% Staatsquote, ist das richtig?
Es kommt immer darauf an, was man alles reinrechnet. Oder? Wenn man die ganzen Gesundheitskosten reinrechnet, kommt man schnell mal auf 50%. Ja. Aber eben, das ist jetzt die Frage, oder? Das muss man jetzt auseinanderhalten. Oder? Aber offiziell liegt sie bei 34%, also das ist ein Drittel, oder? Von allem Erwirtschafteten in der Schweiz geht dann Staat, mindestens. Und jetzt kann man eben noch mehr dazu rechnen und dann ist für 40, vielleicht 50%. Oder? Und das ist schon
Mit Krankenkasse kommt dann dazu,
ja,
oder?
Krankenkasse.
Nachher, wenn ich einen Pass mache, muss ich eine Gebühr zahlen.
Genau, soziales AHV und alles Zeug.
Also alles kommt
alle
dazu.
Gebühren.
Und wenn man das alles zurechnet, dann ist auch speziell, wie die Schweiz das anschaut. Oder? In Deutschland habe ich einen Lohnabzug. Und sagen, das ist gestört, oder? Da wird man einfach 50% wird man einfach vom Lohn abgezogen. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, in der Schweiz ist das nicht viel besser.
Nein, es ist auch versteckter, oder? Es ist dort mal eine Gebühr, dort etwas, dort noch musst du irgendwie einen Strafregisterauszug ausdrucken lassen und das kostet dich dann wieder 30 Stutz. Es passiert nicht so klar ersichtlich.
Wie spürst du die Staatsquote als Restaurateur? Also du betreibst, wie gesagt, zwei Restaurants.
Ja.
Oder mit deinen Geschwistern zusammen? Was hast du? Mhm. Ein Bruder und eine
Schwester? Zwei Schwestern.
Zwei Schwestern?
Jawohl.
Du hast Herzbrot in dem
Jawohl.
Fall, oder?
Sehr hart, ja.
Also die sagen dir, was du zu tun hast?
Ja, genau. Das ist etwa so.
Also die Partnerschaft, oder?
Genau, ja. Also es sind emanzipierte Frauen, ja.
Die wissen, wie man den Mann schickt.
Genau, ja.
Das ist auch richtig so. Erzähl uns mal, wenn wir jetzt über Staatsquote reden und deine Profession als verantwortlich für ein Restaurant. Wo spürst du den Staat? Und was sagst du, das ist völlig idiotisch, oder?
Mhm. Ja, also ich meine, das, was ganz gutes Beispiel ist, natürlich damals das Rauchverbot gewesen. Das war zwar noch vor meiner Zeit gewesen, aber mein Vater hat da noch gemotzt, das weiss ich noch gut. Und,
ist aber heute kein Problem mehr, oder?
Nein, also die Leute haben es akzeptiert, ja.
Also es ist eigentlich...
Mhm.
Ja, also, das ist jetzt gerade...
Eben, man hat sich einfach daran gewöhnt.
Dort bin ich als Anti-Staatsquote, Fritz, bin ich eigentlich der Meinung. Und ich tue gerne vielleicht mal eine Zigarre genießen oder so etwas. Mhm. Und ich kann das eigentlich noch begreifen, dass ich nicht irgendjemandem den Zigarren rauche.
Ja, ja, klar.
Das Gesicht in der Blase, der nebenan ein feines
Cordon
Bleu ist.
Aber das ist eben die Frage, oder? Braucht es für das einen Staat oder kann das der Private selber lösen?
Das ist eine gute Frage. Meinst du, die Restaurateure hätten das können lösen?
Also, ja, 100%.
Wenn wir dann jetzt... Sie haben es ja nicht gelöst, oder? Also, sie haben gesagt, wer raucht, raucht und wer nicht raucht, raucht nicht, oder?
Mhm.
Und wenn sich jemand beschwert hat, ist eigentlich der, der sich beschwert hat, müssen gehen, oder? Weil der andere ist schon im Recht gewesen.
Mhm.
Aber hätte die Selbstkontrolle, die hätte ja schon lange können stattfinden, oder? Aber sie hat ja nicht stattgefunden, oder? Darum hat sie ja nachher das Gesetz gebraucht.
Ja, also man hätte es aber auch können, zum Beispiel, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, oder? In der Privatwirtschaft geht es immer um einzelne Köpfe, oder? Also jemand ist innovativer als der andere und so weiter, oder? Und jetzt eben, das ist zwar jetzt eine Traumvorstellung, jetzt wissen wir halt nicht mehr, wie das ist oder wie das ausgegangen wäre, oder? Aber ich könnte mir ohne Problem vorstellen, dass ein Restaurant jetzt zum Beispiel ein Raucherabteil und ein Nichtraucherabteil macht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Frage ist eben dann eher, wie das funktioniert wegen der Abluft, oder? Wegen der Belüftungssystem. Ob das überhaupt finanzierbar ist und so weiter, ob es überhaupt eine Bewilligung bekommt und so weiter. Also das ist dann eher dort wieder eine Problematik, oder?
Aber die hättet ja jetzt euch im Restaurant oder euch beiden Restaurant freiwillig damals, bevor das Rauchverbot kam, hättet ihr ja können irgendwo eine Glaswand einziehen und sagen, dort einer wird geraucht und hier wird nicht geraucht. Aber mehr hättet ihr das nicht gemacht.
Es ist ja so, ja. Aber eben, man könnte zum Beispiel, anstatt mit Verbot zu arbeiten, hätte man jetzt als Staat können sagen, ja gut, wir versuchen, ein bisschen Anreiz zu schaffen. Das geht ja auch.
Subventionen?
Nicht Subventionen,
gar nicht. Der Staat soll subventionieren?
Überhaupt nicht. Aber einfach können sagen, du, wir wollen ja da, Gesundheit ist ja auch in der Verfassung verankert, oder? Sie müssen da ja etwas machen, weil darum machen sie es ja. Ohne Verfassungsauftrag würden sie es ja gar nicht machen. Und dann sagst du, okay, gut, dann machst du halt einen Trade-off und sagst, der Staat muss jetzt etwas machen und dann kann er es ja mit Anreiz machen. Das heisst nicht, dass er dir Geld geben muss, aber zum Beispiel, weiss nicht, Steuererleichterungen wäre ein Thema.
Ist natürlich auch. Das ist,
ja,
auch,
ist das
ist auch eine Subvention, ja?
Ist das eine Subvention?
Ja, sicher ist es eigentlich. Ja, klar. Geht.
Nein.
Wieso denn? Nein, also sollen alle Leute nur 10% Steuern müssen zahlen und fertig, oder?
Ja, also wäre für mich natürlich das Beste, aber...
Ja.
Also, aber es ist halt einfach nicht möglich.
Oder? Also weißt du, dann tust du noch ein bisschen Solarzellen aufs Dach und wirst subventioniert, oder?
Und dann tust ist das eine Subvention? Wieso? Weißt du, weil das ist ja der Punkt, du lässt es ja offen. Also wenn du kannst machen, was du willst, eigentlich. Du kannst es immer noch weiterführen wie gehabt. Aber du kannst auch mit dem Anreiz kannst dann, dir etwas Gutes tun und anderen etwas Gutes.
Also es ist wie der Esel, was Rüebli vor der Nase hat. Und sagst, Esel, du kannst jetzt laufen oder halt nicht. Oder
nicht, ja.
Ja,
also
genau.
Es ist ja keine direkte Subvention in dem Sinn.
Die Frage ist, warum haben die Restaurateure sich nicht zusammen da und gesagt, jetzt wollen wir etwas machen. Oder? Und wären am Staat vorgekommen und hätten das im Prinzip so eine coole Lösung gefunden, dass die Mehrheit der Restaurants das gemacht hätte und die Investition betrieben hätte und gesagt, wir wollen das trennen, das ist gut. Und wir bei unserem Restaurant sagen wir unseren Kunden selber, es ist auftrennt. Bitte, wenn du hier hockst, du nicht rauchen und wenn du da bist, darfst du nicht rauchen. Aber es ist schon nicht gemacht worden. Das ist, glaube ich, eine der Problematiken, dass gewisse Zeitgeisterscheinungen nicht frühzeitig erkannt werden. Und nachher muss halt dann wieder der Gesetzgeber kommen.
Ja, das sehe ich ein, ja. Aber es ist jetzt die Frage, hat der Markt jetzt können sich selber regulieren oder nicht? Das wissen wir jetzt halt nicht, oder? Weil der Staat hat die Entscheidung übernommen, oder? Und das ist einfach die Frage. Also man kann jetzt sagen, ja, die Privaten haben es nicht geschafft, aber ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr später schon, vielleicht 5 Jahre später.
Ja,
das wissen wir nicht.
Wer weiß?
Eben, das wissen wir nicht.
Genau. Wir sind immer noch bei der Staatsquote und bei der Frage, was spürst du? Also das Nichtrauchergesetz, das hast du nicht erlebt, du bist dann gar noch nicht in der Gastronomie
genau,
gesehen.
Ja.
Das ist für dich heute hohe Normalität und kannst ja nicht sagen, dass du wirklich darunter leidest. Oder? Aber gibt es Punkte, wo du sagst, es ärgert mich, ich sitze stundenlang im Büro und mache Humbug, oder? Du irgendwelche Sachen ausfüllen, ja. wo zuletzt eh niemand anschaut, aber ich muss es einfach machen, wenn ich es nicht mache, dann wird ich bestraft.
Ja, eben, es sind vor allem, also alles, was mit Löhnen zu tun hat, oder? Da wird natürlich alles sehr genau angeschaut, was auch gut ist, aber trotzdem, es ist sehr zeitaufwendig, oder? Wenn ich früher hat man ein Restaurant aufgemacht und ist hauptsächlich in der Küche gestanden. Heute kannst du das nicht mehr leisten. Heute musst du auch noch ins Büro gehen, du bist auch noch irgendwie 40% im Büro. Mindestens, das heisst aber plus also auf die 100%, wo du eh schon im Restaurant bist, oder? Das heisst, also, du hast immer mehr bürokratische Umfug, die du machen musst. Und
kannst du gerade irgendetwas Spezielles sagen?
Zum Beispiel jetzt gerade bei Corona ist ja das ganze Zeug, wo du musst, wenn du eine Kurzarbeit anmelden zum Beispiel, oder? Da hast du eben all die Stunden, die du gebraucht hast, um das alles eingeben oder und machen und abschicken. Und ich finde, es gibt dort viel einfachere Methoden. Also das könnte man auch ein bisschen unbürokratischer machen, weil ja, man hat ja gesehen, man hat ja gewusst, es ist der Fall ist klar, Restaurants sind zu. Und dann ja, hätte man einfach das Geld können sprechen.
Wie hast du dich gefühlt, wo du eigentlich einen Ausweis hast müssen verlangen, einen Corona-Ausweis?
Ja, das war so
etwas. Von jedem, der zur Tür reinkommt, hast du dann schnell müssen sagen,
genau,
nimm dein Handy für und zeig, dass du überhaupt bei mir darfst reinkommen.
Ja.
Und dann hast du dann wieder müssen rausgehen. Das
war tragisch. Also ich habe zum Glück noch nie jemanden müssen raus tun. Also die meisten sind einfach gekommen von sich aus, oder, und haben den Ausweis gezeigt.
Ihr habt eine Pflicht gehabt, glaub,
ja,
zum Kontrollieren?
Müssen, ja.
Ihr habt müssen?
Ja. Und dann, eben, ich habe mich einfach im falschen Film gefühlt. Oder? So, eben, als wäre ich jetzt irgendwie ein Exekutiv. Beamten, oder? Also wäre ich jetzt Polizist, oder? Das ist einfach nicht da so. Also ich bin der Gastronom, oder? Wenn du willst, zu mir essen willst, ist das gut, oder? Du musst es einfach zahlen, das ist das Einzige, was du musst machen, oder?
Und sich anständig benehmen.
Ja, ich anständig benehmen, aber das ist jetzt mal vorausgesetzt.
Machen das Gäste eigentlich?
Ja, doch.
Primär?
Ja, ja.
Hast du auch schon so Aussetzer gehabt, irgendwie Leute, die hast müssen
ja, es sind halt eher dann
langsam vor die Türen schicken? Es
sind vielleicht eher dann Leute, die irgendein Problem, also ein psychisches Problem haben, oder? Also, aber sagen wir, ein gesunder Mensch, verhaltet sich sehr, sehr...
Alkohol, wie ist das Problem?
Nein, auch nicht gross. Es kommt einfach darauf an, was du halt für ein Restaurant oder was für einen Betrieb du hast, oder? Wenn in der Bar hast du sicher viel mehr solche Probleme, aber meine, wir sind jetzt gut bürgerlich, also gut bürgerliche Restaurants, und da hast du meistens so mittelständische Menschen, also mittelständische Leute, und die wissen alle, wie man sich betrifft.
Was ist bei euch so wichtig? Ist es Mittagessen, das Obenessen oder dass möglichst viel getrunken wird?
Ja, also es ist natürlich schön, wenn Wein getrunken wird. Das ist immer gut.
Also das ist für euch wichtig?
Ja,
unbedingt. Was ist, wenn jetzt einer kommt am Mittag? Habt ihr auch ein Mittagsmenü?
Ja, haben wir auch, ja.
Und das ist wahrscheinlich relativ preisgünstig. Das muss man sehen, sonst kommen die Leute nicht.
Ja, also wir haben nur gratis Suppe vom Montag bis Freitag, ja, dazu zum Menü.
Also kommt man eine Suppe, einen Salat und etwas zu essen über?
Kann, ja, ja. Also es gibt eben so Menüs, oder? Da haben wir einfach die ganze Woche. Ist eben eher ein bisschen günstiger. Aber dann ist zum Beispiel das Fleisch auch nicht unbedingt aus der Schweiz. Weil das kann man einfach dann nicht mehr finanzieren. Also nicht mehr so anbieten. Und eben, da hast du Suppe dazu. Und dann kommst du einen Topf über und dann kannst du dich bedienen an dem Topf. Und bei gewissen Menüs ist der Salat auch noch dabei. Nicht bei allen, aber...
Und ja. Wenn jetzt der reinkommt und für die ein paar Franken das Menü isst, aber er nimmt noch ein bisschen Mineralwasser dazu, einen offenen Rührer. Ist der überhaupt noch rentabel oder ist der eigentlich fast ein Negativgeschäft?
Also wenn er Wein trinkt, dann...
Nein, aber kein Wein. Nein.
Ja,
nimmt,
schwierig.
Also die Mehrheit der Leute kommt ja tatsächlich das Menü. Das kostet je nach Gegend ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und trinkt ja ein Skoggi dazu, vielleicht, mhm. wenn man Schwein hat, oder drei eben offen Mineral. Und dann geht er aber wieder. Er will auch nicht mehr, braucht ja auch nicht mehr. Ja. Aber kann man da überhaupt noch rentabel funktionieren?
Nein, eben nicht wirklich. Also eben, es kommt darauf an, wie du halt dein Konzept ist vom Restaurant. Oder? Also, wenn du jetzt einfach sagst, gut, ich brauche pro Tisch jetzt mindestens 50 Franken, oder, dann geht es nicht. Oder? Dann hast du aber auch sehr viel Personal, oder? Dann hast du sehr viel Stromverbrauch, höhere Produktionskosten, also viel Materialaufwand. Dann geht es nicht. Oder? Aber es gibt ja heute all die Trends, oder, wo so ein bisschen, eben, wir machen jetzt das Überraschungsmenü. Oder? Und dann hast du nur etwas, was du einkaufen musst. Dann hast du natürlich viel weniger Aufwand. Oder? Dann kann es sich vielleicht lohnen. Ja? Also, aber eine gutbürgerliche Küche ist halt anders.
Tust du im Internet deine Menüs veröffentlichen, dass die Leute wissen?
Ja, ja, sicher. Ja, klar.
Also, dann können sie schauen, am Ende bis Freitag, was genau. es gibt. Hm?
Genau.
Ich glaube, das ist schon noch wichtig.
Ja,
es sind viele Leute, die sich orientieren und schauen, ob sie es gerne haben oder nicht gerne haben.
Ja, klar. Ja.
Was haben die Leute am liebsten?
Bei uns immer noch Fleisch. Wirklich, tatsächlich. Also, so, ob es jetzt einfach Bratwurst ist oder ob es Rösti ist sehr beliebt bei uns. Oder das Goulash einmal, oder das Rindsgoulash. Das haben die Leute gerne also am Mittag.
Es sind zwei Restaurants hier, eben das Restaurant Sonne in Winterthur und Stählibuck im Thurgau. Welches ist das wichtige Restaurant für euch?
Also Stählibuck ist halt doppelt so gross. Und darum halt dort wichtiger, oder? Aber schlussendlich sind beide wichtig, oder? Ich meine, es sind zwei Standbeine.
Wer ist der nette Gast, der Thurgauer oder der Zürcher?
Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich bin hauptsächlich in Winterthur.
Also du kennst nur den Winterthur
Gast? Ja, also ich kann zwar auch helfen, wenn es muss sein, oder? Aber ich bin hauptsächlich in Winterthur beschäftigt, ja. Aber es sind schon kulturelle Unterschiede.
Also es sind zwei Schwestern, hast du gesagt,
genau.
und du bist primär in Winterthur,
ja.
mit einer Schwester zusammen oder allein?
Genau, mit der Schwester, ja. Der mittlere.
Wer ist in der Küche?
Jetzt haben wir einen Küchenchef neu seit einem Monat. Ja. Also es ist einfach das Küchenteam, wo man...
Und vorher? Haben ihr auch einen Küchenchef?
Ja, immer wieder. Ja.
Die Schwester kocht nicht?
Nein, wir sind alle kein Köche. Mein Vater war Koch früher. Aber im 2017 ist er gestorben, leider. Im 2017 hat er es übergeben. Und er war Koch gewesen, also nicht gelernt, aber er hat das Leben lang eigentlich fast gekocht.
Wie kommen die klar? Also die sind Managers eigentlich, oder? Oder also können ihr auch helfen im Betrieb?
Wir arbeiten alle auch im Betrieb. Also ich arbeite im Service, also unterstütze im Service. Also Celine, meine mittlere Schwester, die auch im Winterthur ist, die ist Chef des Service eigentlich. Also sie tut den Service organisieren. Und Vivian ist die älteste Schwester. Die ist hauptsächlich im Thurgau. Aber sie macht, oder sie ist sozusagen der Kopf vom Ganzen. Sie macht auch die Administration. Und eben, wir tun sie einfach unterstützen. Meine Mutter ist auch noch dabei natürlich. Sie ist so ein bisschen die Sekretärin sozusagen von der Vivian, kann man sagen.
Die graue Eminenz?
Genau, oder? Ja, die graue Eminenz.
Die,
ja.
Die weiss, wie es geht?
Genau, ja, genau. Die kann man immer fragen, wenn irgendetwas ist, oder?
Also du bist eigentlich in der Hierarchieleiter zu unterstunden, oder? Also das ist die älteste Schwester.
Genau, ja.
Die hat Finanzen im Griff,
genau.
Und alles, oder? Die sagt dir, was du verdienst und was du nicht verdienst.
Genau so, ja.
Nachher kommt im Service, hast du auch nochmal eine Schwester oben dran, genau. Oder sagt, wie man sich anständig benimmt in diesem Service, genau, und wie man das macht. Und dann kommst du und musst jetzt wirklich arbeiten. Also ist das schon so...
Also eben, es ist
Euch ist zwei Drittel, 66% ist tatsächlich Frauen geholt.
Ja, nein, es ist einfach, wir sind eine Familie, oder? Und wir helfen uns gegenseitig, wir treffen auch Entscheidungen miteinander. Es gibt Familiensitzungen. Und aber gegen aussen ist klar, Vivian ist der Chef, oder? Und das ist auch wichtig so, oder? Weil anders geht es nicht.
Du hast gesagt, du bist SVP und FDP nöch. Und wenn wir jetzt ein bisschen über unsere Grenzen rausschauen, dann hat es Wahlen gegeben. In Österreich hat es Wahlen gegeben, in Deutschland hat es Wahlen gegeben. In Deutschland sind mal Wahlen gewesen, im Sinne von eher Landeswahlen. Also in den neuen Bundesländern hat es mal Veränderungen gegeben. Und in Österreich hat die verhasste FPÖ eigentlich die Wahlen gewonnen. Auf Bundesebene und hat ihren Anspruch auf einen Kanzler eigentlich gesetzt. Wie siehst du das? Einerseits tut man einer FPÖ nachher sagen, dort hat es Radikale drin. wo effektiv man nicht akzeptieren kann, wo eine Duftwolke hinterlässt, wo furchtbar ist. Oder? Umgekehrt kann man ja nicht sagen, dass 30% der Bevölkerung nur irgendwelche Nationalsozialisten sehen und wählen will, sondern wo einfach ein Genug hat von dieser Wischiwaschi- und Bedienpolitik. Also in Deutschland ist der Trend sichtbar, auf Landesebene jetzt noch nicht auf Bundesebene, das wird sich dann noch zeigen. Und in Österreich hat es geknallt und dort ist es auf Bundesebene passiert. Aber man geht davon aus, dass die anderen Parteien, jetzt in Österreich ist es die ÖVP und die SPÖ und die Grünen etc., die werden verhindern, dass ein FPÖ-Mann Kanzler wird. Was sagst du? Ist das eigentlich richtig? Die haben im Prinzip zum Teil Sprüche rausgelassen und man muss sagen, es ist völlig unakzeptabel. Es haben jetzt zwar 30% gewählt für die, aber das wollen wir gar nicht. Also die sollen gefälligst schauen, wo der Pfeffer wächst. Oder umgekehrt, muss man sagen, jetzt haben einfach 30% von diesen Wählern denen die Stimme gegeben. Sie sind die stärkste Partei und sie haben eigentlich das Recht, einen Kanzler zu stellen.
Völlig recht, ja. Also eben, es gibt problematische Personen, also in jeder Partei wahrscheinlich. Aber dort wird, also bei den, sagen wir, Rechtsaußenparteien, dort sieht man es halt, oder dort fällt es halt auch sehr stark auf, oder? Aber ich glaube eben, 30%, ich kann mir nicht vorstellen, dass 30% der Wähler Nazis sind, oder?
Gut, im Zweiten Weltkrieg heissen sich irgendwie 80% der Deutschen.
Ja, klar, eben, aber das war dann ein totalitäres System gewesen, das kann man nicht
vergleichen. Ja, aber jetzt fragt man sich heute, wie hätte so etwas passieren können.
Ja, das ist so. Aber eben, es ist halt auch, Deutschland war am Boden gewesen in dieser Zeit.
Oder? Wirtschaftlich am Boden?
Wirtschaftlich am Boden, ja.
Nach dem Ersten Weltkrieg.
Genau, ja. Also eben, das ist schon
eine andere Zeit. Mit den Reparationszahlungen
und all das. Das ist eine andere Zeit.
Oder? Aber heute machen die Deutschen das ja selbstständig.
Genau, oder?
Sie machen es selber kaputt. Oder? Ja, genau. Die brauchen gar keine äußere Hilfe dazu.
Genau, ja. Nein, das ist ja ein Problem. Also, die werden halt einfach von Linksgrün halt einfach abgewirtschaftet. Und jetzt gibt es Reaktion auf das. Oder?
Genau, und jetzt, wenn wir sagen, sie werden von Linksgrün abgewirtschaftet, das ist auch wieder so eine grosszügige Auslegung an dieser Geschichte. Oder? Und dort ist es einfach schon wichtig, und das denke ich mir, das machen die Bürgerlichen schlecht. Oder? Jetzt müssen sie einfach Fakten bringen. Mhm. Wo haben sie das gemacht? Wo haben sie abgewirtschaftet? Und wo hätten die Bürgerlichen das wirklich besser gemacht? Mhm. Siehst du irgendwelche Beispiele?
Also es gibt ich bin jetzt ja kein Experte für Deutschland oder Österreich, aber ich sage jetzt, in Deutschland gibt es eine Wegzugsteuer. Also es ist wie die DDR fast. Also wenn man zum Beispiel die Erbschaftssteuer oder so nicht möchte zahlen, oder, dann muss man gehen, so aus dem Land. Oder? Aber dann wird einfach ausgerechnet, was hast du da echt für ein Vermögen, oder? Was könnte man denn da noch abzwacken? Und dann wird einfach irgendetwas fiktiv zusammengerechnet und dann musst du einfach, bevor du gehst, das zahlen.
Ah, die Schweizer kennen das übrigens auch.
Ja,
wenn du im Lotto gewinnst.
Aber im Lotto, ja.
Genau, ist das bis jetzt so gesehen, oder ist immer noch aktuell, glaube ich, so. Ich weiß nicht genau, wo so rechtfertig wird, aber die Diskussion ist am Laufen. Wenn du, sag mal, du hast 3 Millionen gewonnen im Lotto und dann hast du das im Juni gemacht. Hast du 6 Monate Zeit gehabt, um zu überlegen, welchen Kanton ziehe ich jetzt? Mhm. Und hast du können ziehen. Und wenn du am 31. Dezember in der Schweiz gewohnt hast oder in Zug gewohnt hast, dann hast du eigentlich dort müssen steuern und das war einfach preisgünstiger gewesen. Und jetzt wollen wir ja genau das Gleiche noch machen. Also die Steuern werden fällig am Tag vom Gewinn vom Lotto.
Okay.
Also wir gehen ja auch in die Richtung.
Mhm. Nein, das ist gefährlich. Und das sind Sachen, die man einfach unbedingt müssen, verhindern müssen, oder? Also, eben, ich glaube nicht, dass die bürgerliche Mehrheit würde gewinnen, um solche Gesetze zu machen. Und das müssen wir halt einfach auch eben anschauen und aufmerksam machen, dass da etwas ins Rutschen kommt, oder? Und ich glaube eben, da hast genug Leute, die das so sehen wie wir jetzt.
Also die 200'000, die du regelmässig anschreibst, gibt es die ein oder andere Fans, wo du nicht nur Kontakt mit ihnen hast, dann, wenn du gerade geschrieben hast und sie sagen, mal, das hast du super gemacht, Oliver Benz, sondern auch so unter der Woche und wo plötzlich mal schreiben, Oliver, das wäre doch noch cool, man müsste auf das und das aufmerksam machen. Oder kommst du aus der ganzen deutschen Schweiz? Ich glaube, ich muss sagen, deutsche Schweiz, oder?
Hauptsächlich,
ja. Hauptsächlich.
Also wir haben auch französische, aber eher wenig, ja.
Ja, im Moment sind wir nur in Zürich eigentlich, oder?
Ja,
wenn
genau.
wir die anschauen. genau, bei euch sind Grenzen schon gesetzt. In, weiß nicht wo. Am Zürichsee sind Grenzen Zürichsee, gesetzt. Ja, also genau. Alles, was außerhalb ist, dort ist eh nichts. Aber hast du irgendwie das Gespräch zwischendurch mit denen und die machen dich darauf aufmerksam und sagen, lass mal, jetzt habe ich das und das müssen machen. Ich habe das und das müssen beibringen. Das ist ein absoluter, totaler Unsinn. Und dass man das ein bisschen breiter würde publizieren. Also weißt du, praktische Beispiele?
Es kommt immer wieder. Also wir haben auch Anfragen, oder? Wenn zum Beispiel irgendwo eine Risikozone gemacht wird, oder? Können wir auch Anwohner und sagen, du, können wir da nicht etwas machen, oder? Petition oder etwas. Also so Sachen haben wir auch schon gehabt.
Sind Anwohner eher gegen die Risikozone?
Ja, also es ist immer irgendwie durchmischt, oder? Es gibt ja die IGs, also die Interessengemeinschaften, oder? Und da gibt es solche, die reden dann plötzlich für die ganze Straße, oder? Obwohl es einfach nur drei davon sind. Und sie gehen dann vor Gericht, oder? Und die wollen dann, entweder wollen sie die 30er-Zone oder sie wollen sie dann nicht. Das ist ja über die Frage. Und ich frage mich dann einfach, wäre es nicht einfacher, wenn man einfach abstimmen.
Über die 30er-Zone?
Ja. Also man hat einfach, also für einfach die Anwohner, die dort wohnen.
Und die Anwohner dürfen abstimmen?
Ja. Wieso nicht?
Und dann zügeln sie weg und dann kommen andere, die sind gar nicht einverstanden.
Ja, und danach gibt es halt wieder einen.
Genau, also Zürich ist ja eigentlich drauf und dran, das Auto in die Historie zu schicken. Also dass man gar nicht weiss, was ein Auto überhaupt ist.
Das ist das Problem halt. Aber ich frage mich, ob das wirklich die Mehrheit der Bevölkerung halt wirklich will. Also die angewiesen sind, auf Zürich zu gehen, oder? Also ob die das überhaupt wollen, oder?
Aber in Zürich ist man wirklich froh, wenn man nicht in einem Auto sitzt.
Ja, leider.
Also man kannst du an einer Rampe legen mit zwei Autos, aber es sind noch 14 vor dir, oder? Du kannst gerade ausrechnen, dass im Prinzip einen halben Artikel schreiben in dieser Zeit, bis du am Rotlicht vorne bist.
Ich meine, Zürich schwimmt ja in Geld, da hört man immer wieder. Ich meine, die könnten ja eigentlich eben, anstatt irgendwelche Genderbüros finanzieren, könnten sie ja eigentlich auch mal etwas in den Straßenverkehr investieren.
Das machen sie ja, indem sie einen kleiner machen.
Eben, ja, genau. Eben, das ist ja der Punkt. Also, man sieht ja jedes Jahr, wie gibt es mehr Autos. Also, das heisst, die Nachfrage ist immer noch da und wird auch immer
größer. Wie ist das in Winterthur?
Genau gleich. Das ist der gleiche Horror. Und es wird immer schlimmer.
Also die Winterthur-Bürgerlichen, die sind auch in der Minorität mittlerweile.
Ja, natürlich, schon lange.
Also sie sind auch im Prinzip eher links geführt.
Ja.
Was gibt es bei euch? Ein Stadtrat? Genau,
Stadtpräsident.
Genau. Wie heisst die Exekutive und wie heisst die Legislative?
Also Stadtrat ist die Exekutive, oder? Stadtparlament ist die Legislative.
Das ist das Parlament?
Genau, ja.
Stadtparlament. Okay. Und das Parlament ist auch eher links, oder wie?
Ja, es ist, was sind es? Drei Fünftel Mehrheit etwa.
Also das heisst einfach, du darfst deine Gäste nicht richtig erziehen, oder? Du müsstest ja eigentlich bei jedem Mönch müsstest sagen, es kostet 20 Franken für einen, der liberal denkt, und 37 Franken für einen, der nicht liberal denkt.
Genau. Er kann ein Kreuzchen machen. Er muss aber nachweisen können, dass er auch so abstimmt. Oder?
Ja, er kann einfach das Kreuzchen lenken. Oder? Genau, sonst kann ich auch bezichtigen, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Also, wie unterscheidet sich denn Winterthur überhaupt noch von Zürich Zentrum? Eigentlich gar nicht.
Nein, nicht mehr gross, nein. Also das siehst du allgemein. Also alle grossen Städte sind immer mehr links.
Und warum ist das so?
Ja, es sind einfach andere Welten.
Ah, warum? Also es sind so Gutbürger, oder?
Ja, eben.
Also die sagen, ich verdiene so viel, ich gebe gerne ein bisschen ab von meinem
Problem. Aber sie haben andere Probleme, oder? Also auf dem Land brauchst du ein Auto unbedingt, oder? Weil du bist nicht einfach angeschlossen wie der Stadt, oder mit dem ÖV. Das heisst, du hast eine ganz andere Sicht aufs Leben. Oder? In der Stadt, du hast alles gerade nebendran, gehst einmal um und dann bist du schon im nächsten Laden. Oder? Wenn der Laden zumacht, macht ein anderer Laden morgen wieder auf. Oder?
Wie gesagt, mit den Läden ist es interessant jetzt.
Ja, also das ist
alle kaufen alle alles bei Temu und,
genau.
Und
es gibt das riesige Laden
bei Alibaba.
Ja. Nur noch grosse Ketten können eigentlich überleben. Oder?
Es ist sehr langweilig, oder? Ja. Nachher einzukaufen, ist ja gar nicht lustig.
Ja.
Ist es Winterthur auch so?
Ja, immer mehr, ja.
Wie ist denn das bei den Restaurants? Das läuft, glaube ich, immer noch gut, Restaurants. Die Leute gehen noch gerne in Restaurants.
Die gehen gerne, ja.
Egal, welche politische Couleur das sie haben.
Das ist so, ja.
Hast du ein Problem, wenn die Leute wissen, dass du das Team Freiheit leitest?
Bis jetzt nicht eigentlich.
Hast du noch nie einen gekommen und gesagt, dein Gulasch, das ist sie nie mehr?
Nein, bis jetzt nicht. Ich meine, so das Gulasch schmeckt, also, wenn das Rezept stimmt, oder kann es einen SPler machen oder einen FDPler, das spielt keine Rolle.
Was ist dein Koch denn? Was hat er für eine politische Orientierung?
Also er ist auch eher auf der rechteren Seite, würde ich sagen. Obwohl er nicht so extrem politisch ist. Und er ist Immigrant, er ist Griech. Und was in Griechenland passiert ist, wissen wir ja alle. Dass sie ein bisschen Mühe haben zur Zeit. Der Staatshaushalt. Und darum ist er wahrscheinlich auch da.
Wann ist er in die Schweiz gekommen? Schon lange?
Ja, es ist er jetzt vor 10 Jahren, glaube ich.
Und er hat ein Durchbleiberecht hier in der Schweiz?
Ja, ja. Aber er will dann irgendwann wieder zurück, hat er gesagt.
Aber die meisten bleiben ja gleich nachher.
Ja, 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 das ist so.
Das sind die träumen davon, dass sie sich wieder ein Häuschen bauen dort.
Genau,
und so
weiter. Ja,
und,
genau.
Und dann gehen sie heim und dann merken sie, es ist einfach noch genau gleich, wie es war. Und dann kommen sie nachher wieder in die gute Schweiz. Also eigentlich, ja, wir haben am Anfang bei dem Gespräch gesagt, bei der Schweiz ist eigentlich alles schlecht, aber es ist immer noch viel besser als bei den anderen.
Ja, das ist so, ja. Und das muss man eben versuchen zu behalten, oder?
Also das Schlechte, oder wie?
Ja, nein, das ist einfach, dass wir, also, wie soll man sagen, dass wir die Freiheitsrechte, die wir haben, die Grundrechte, oder? Und all, also unsere Rechtsstaatlichkeit, dass wir eben so frei sind wie nirgends auf der Welt eigentlich. Das müssen wir einfach behalten.
An was ist das Team Freiheit aktuell dran?
Also jetzt kommt die Kompass-Initiative, falls du etwas davon gehört hast. Das ist jetzt das nächste grosse Thema. Dort haben wir ja schon zugesagt, dass wir helfen werden. Und es geht eigentlich darum, eben ein obligatorisches Referendum einzuführen wie völkerrechtliche Verträge. Und vor allem auch das Volks- und Ständemeer zu etablieren.
Das heisst einfach, immer wenn etwas ums Völkerrecht geht, dann kommt das automatisch vor das
genau.
Volk. Immer. Darum heisst es ja Völkerrecht,
genau.
Oder? Damit es vor
genau,
das Volk kommt. Oder? Etwas Ähnliches ist mit der WHO, die
ja,
im Moment
genau.
am Laufen. Oder? Dass die WHO versucht, weltweit eine gewisse Potenz durchzusetzen, dass sie eigentlich sagen, das ist ein Krankheitserreger und da muss man so und so reagieren.
Genau, ja.
Und da geht es ein bisschen in eine ähnliche Geschichte mit der EU, oder man möchte ja gerne nicht die fremden Richter haben. Und plötzlich ist es so weit, dass vielleicht die WHO tatsächlich kann sagen, und jetzt müsst ihr beispielsweise wieder einen Lockdown machen.
Mhm.
Und ja, da ist die Stellungnahme wahrscheinlich eindeutig, oder?
Ja, ja,
vom Team Freiheit.
Wir kämpfen eigentlich eben gegen allgemeine Eingriffe oder von supranationalen Organisationen oder eben Staatenbünden, oder ob es jetzt eine EU ist oder eine UNO oder was auch immer, spielt keine Rolle. Weil nationale Souveränität ist uns allen wichtig, also Teamfreiheit.
Aber die UNO ist ja nicht nur schlecht, oder?
Also UNO,
dank,
nein, gar
dank
nicht.
Dank der UNO reden die Leute miteinander.
Eben, wir können ja gut miteinander reden und so, das ist alles kein Problem, oder? Aber es geht auch darum, sobald in die Souveränität vom einzelnen Bürger, einzelnen Schweizer Bürger eingegriffen wird, also seine demokratischen Rechte geritzt werden, dann haben wir ein Problem. Oder? Und da kämpfen wir natürlich dann dagegen. Das heisst nicht, dass die UNO an sich muss abgeschafft werden oder so, aber es geht einfach darum, dass unsere politischen Rechte müssen gewahrt werden.
Wir haben ja vor noch nicht so langer Zeit die Problematik gehabt mit dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.
Genau, ja.
Wo übrigens zu differenzieren ist von der EU. Das gehört nicht der EU.
Das ist Europarat.
Ja. Das ist Europarat, wo mitverbandelt ist, ganz genau. Und die haben ja unseren Klimaseniorinnen recht
genau,
gegeben, dass die Schweiz ganz böse ist.
Genau.
Und haben zwei Artikel, der Artikel 6 und Artikel 8, angerufen. Und wenn man historisch schauen, für was die Artikel gemacht worden sind, ist es darum gegangen, wo die SS-Schergen einfach in ein Haus hinein sind, den Vater abgeholt haben und der Vater ist nie mehr gesehen worden. Oder?
Genau, ja.
Um das ist es eigentlich gegangen in diesen Artikeln. Und jetzt braucht man das so einfach grossflächig, um uns vorzuwerfen, wir dürfen unsere Klimaaktivitäten nicht einhalten. Und ja, da kann schon der eine oder andere auf die Idee kommen, dass man sagt, solche Richter sind gar keine Richter mehr, sondern das sind reine Politiker.
Das sind Aktivisten, ja. Das ist ja so.
Habt ihr da Ausstellung noch dazu?
Also offiziell nicht, nein, bis jetzt. Aber grundsätzlich ist ja, der Tenor klar. Ich meine, wir sind eben gerade als Team Freiheit, stehen wir ein für den Kerngehalt der Grundrechte. Oder? Und der Kerngehalt ist halt einfach eben wie dem Recht auf Privatsphäre zum Beispiel nicht, dass der Staat jetzt irgendwie muss Massnahmen ergreifen muss, zum kann ich ein paar Grad weniger oder mehr machen. Das ist so weit hergeholt und das kommt halt aus der Lehre raus, also aus der, von den Juristen kommt das. Oder? Und das hat keine verfassungsmäßige Legitimation, also bei uns jedenfalls nicht. Aber weil wir halt das Völkerrecht gleich müssen achten, also wie gesagt, eben gerade das EGMRK auch müssen anhören, und zwar gleichberechtigt wie unsere Bundesverfassung, kommen halt einfach eben dann so Sachen dabei raus, oder? Und da bin ich halt eben eher dafür, dass man die Bundesverfassung drüber stellt.
Wir haben ja relativ gute Reaktionen, jetzt sicher aus deiner Sicht gehabt, oder? Indem der Bundesrat eigentlich gesagt hat, ja, erzähl dir ein bisschen, ja, genau. Wir haben eigentlich das gemacht, ihr habt rückwärts geschaut und wir schauen vorwärts. Und wenn man die Zeitdifferenz anschaut, haben wir sehr viel gemacht für das Klima. Also bitte behaltet euch ein, genau, Resultat für euch. Im Juni 2024 habt ihr mal mit Bedauern festgestellt, dass der SRG antisemitisch ist worden. Also ihr habt das auf der Webseite drauf, antisemitische Propaganda bei der SRG.
Jawohl.
Ups, oder?
Ja, schade, ja.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oi, jetzt greifen sie aber in ein ganz heikles Dossier rein. Um was geht es dort?
Ja, es ist eigentlich, der Imre Erken ist ein Anwalt aus Zürich. Und er hat Popularbeschwerden gemacht oder verfasst mit über 100 Seiten, wo er das ganze Thema eigentlich durchleuchtet. Und er sieht einfach dort, dass das SRG sehr oft oder eigentlich durchgehend, immer wenn es um Israel geht, immer ein bisschen tendenziöse Berichterstattung macht. Das heisst, vor allem auch gewisse Sachen verschwiegt, also nicht darüber berichtet, obwohl auch andere Medien darüber berichtet haben, oder? Und anscheinend haben sie das dann nicht so wichtig gefunden. Du hast einfach sehr schwere, darf ich schnell eine Zwischenfrage stellen?
Und zwar schauen wir mal schnell Israel an. Und ohne das jetzt zu bewerten, also, sie kämpfen im Moment im Gazastreifen, im Westjordanland, Libanon. Und jetzt werden die Houthi-Rebellen angegriffen im Jemen. Also das ist ja gewaltig, was da abgeht im Moment. Oder? Also es sieht nach einer wirklich echten Säuberungsaktion aus. Oder?
Das ist einfach Eskalation, ja.
Also wir wollen die Hamas nicht haben, wir wollen im Libanon, wenn wir die nicht mehr haben. Und den Iran möchten wir eigentlich bitte aufhören, das zu finanzieren. Lasst uns endlich in der Ruhe. Die Position wird natürlich schon ein bisschen geritzt, oder? Das ist ja nicht nur ein, zwei Leute, die hier sterben. Das sind wirklich gross angelegte kriegerische Handlungen. Mhm. Und wenn man das bewerten muss, wie bewertest du das? Also, ja, jetzt, klar, die Israelis sind immer wieder angegriffen worden. Oder? Aus dem Libanon werden sie ständig beschossen. Oder? Das sind nicht hunderte Raketen, das sind tausende von Raketen, die daherkommen. Mhm. Und trotzdem ist die Reaktion halt natürlich schon heftig. Oder? Mhm.
Ja, eben, aber das ist, muss ich halt immer wieder im Klaren sein oder bewusst sein, dass Krieg ist einfach brutal. Das ist immer schon so gewesen und wird da immer so bleiben. Und die am meisten leiden, sind immer Zivilbevölkerung. Das wird sich wahrscheinlich eben nie ändern. Und
ja, aber die Frage ist die antisemitische Haltung, weißt du?
Ja.
Also darf man nicht die Israeli jetzt mittlerweile halt auch ein bisschen kritisieren?
Ja, also man darf die Israeli immer kritisieren, das ist nicht das Problem. Es wird halt einfach zum Problem, wenn du jetzt als SRG, gerade als eigentlich Service Public, dich einspannen lässt von sagen wir, linksradikalen Positionen. Oder? Weil man sieht ja, sehr viele linke Intellektuelle sind sehr, sehr Hamas-freundlich. Oder? Und man weiß ja auch, dass die SRG sehr viele linke Journalisten hat. Und dann ist natürlich fast klar, dass sehr viele, sagen wir mal, israelkritische Berichte dort aus der Redaktion rauskommen.
Bist du selber schon mal in Israel gesehen?
Nein, aber ich würde gerne mal gehen, schon lange. Das aber ich habe nicht so viel Zeit, weißt
du? Genau, du musst servieren, oder?
Genau, in Israel.
Sonst tun deine Schwestern rebellieren nachher.
Ja, genau.
Aber du machst schon Ferien mal zwischendurch, ja, oder ja, nicht? Hast du Ferien? Also, ja, ja. Das ist richtig geplant, oder?
Ja, sicher. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit Corona haben wir auch also immer, wir haben früher 7 Tage offen gehabt, oder? Und 365 Tage. Seit Corona machen wir das anders. Jetzt haben wir im Sommer machen wir zu für 4 Wochen und dann habe ich auch mal Zeit, um irgendwo her.
Oliver Benz, noch schnell 10 Sekunden, mach ein bisschen Werbung für das Team Freiheit. Wie kann man euch erreichen?
Auf team-freiheit.ch. Dort seht ihr alle unsere Projekte, die momentan laufen. Und eben bald kommt auch noch das neue Projekt mit der EU-Initiative von der Kompass Europa.
Gibt es eigentlich auch ein Pendant von der Linken zu euch?
Ja, es ist Campax zum Beispiel. Oder Operation Libero haben wir auch so gesehen, aber sie sammeln glaube ich nicht so Unterschriften wie wir, aber sind sagen wir linksliberale Bewegung.
Rubens, ganz herzlich, dass du bei Aktiv Radio vorbeigekommen bist.
Danke euch, merci.
Aktiv Radio Interview.